Vor 10 Jahren war ich das erste Mal hier in Nonmis. Daraus ist denn dieses kleine Büchlein entstanden. Ich weiß nicht, wer es noch kennt, so in dieser Auflage. Vor ein paar Wochen bekamen wir einen Anruf bei der Arbeit, stellte ein Kollege durch und sagte, da möchte sie jemand privat sprechen. Da sagte ich, ja, sollte durchstellen. Und er fragte mich dann, ob er dieses Heftchen nochmal kopieren könnte und weiterverteilen könnte. Dann sagte ich, ja, es ist auch noch so und so erhältlich. Aber er sagte, am Ende ist doch dieses eine über den unfreien Willen. Das sind nun nicht meine Worte, sondern das ist die Zusammenfassung von, wie heißt er noch, Kettling. Das hat mich daran erinnert, dass ich vielleicht nach 10 Jahren diese Lücke schließen sollte und auch nochmal etwas zu diesem Thema des freien Willens und unfreien Willens sagen sollte. Und ich denke, es passt sehr gut zu diesem Thema forsches oder bescheidenes missionarisches Vorgehen. Weil an dieser Frage, wie wir uns zu dieser Lehre stellen, letztlich sowohl unser Verständnis als auch die Art und Weise, wie wir mit anderen umgehen, ganz elementar geprägt wird. Wenn man dieses Thema hat, der freie oder der unfreie Wille, da brodelt es ja in der Regel in unseren Herzen und sagt, bin ich denn eine Marionette? Bin ich denn nur irgendetwas getrieben von jemand anders? Und man hat so dieses unbestimmte Gefühl, kann Gott denn ein solcher Tyrann sein, der uns einfach alles aufzwingt? Nun, die Lehre vom freien Willen und vom unfreien Willen ist eine Lehre, die gerade in der Reformation sehr intensiv behandelt worden ist. Und wir wollen uns heute Morgen anhand der Geschichte der Reformation uns dieses Themas etwas genauer anschauen. Es ist die Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, zwischen Erasmus von Rotterdam und Martin Luther. Nun, wer die Geschichte etwas oberflächlich kennt, weiß, dass es da einen Disput gegeben hat. Und man möchte denken, da sind zwei Männer, die haben sich halt bekämpft aus unterschiedlichen Lehrpunkten und wer auch immer recht gehabt hat. Ganz so einfach ist die Geschichte aber nicht. Ich möchte beginnen mit einem Brief, den Luther an Erasmus von Rotterdam am 28.03.1519 schrieb. Es war seine Einführung, wo er sich vorstellte gegenüber diesem großen Humanisten. Ich erkläre gleich noch, wer Erasmus von Rotterdam ist. Heil, so oft plaudere ich mit dir und du mit mir, lieber Erasmus, unsere Zierde und unsere Hoffnung. Und doch kennen wir uns gegenseitig noch nicht. Ist dies nicht etwa ganz Seltsames? Doch nein, nicht etwas Seltsames, sondern etwas, was täglich vorkommt. Denn wer ist wohl, dessen Innerstes Erasmus nicht völlig einnimmt, den Erasmus nicht belehrt, in dem Erasmus nicht herrscht? Und dann fährt er fort, wiewohl ich weiß, du werdest dir gar nicht daraus machen, dass ich dir brieflich meine Liebe und meinen Dank ausdrücke. Weil du damit völlig zufrieden bist, dass das Herz in verborgener Dankbarkeit und Liebe vor Gott dir zugetan sei. Und auch wir daran genug haben, dass wir, ohne dich zu kennen, deine Liebe und dein Dienst in Schriften haben. Ohne brieflichen Verkehr und persönlichen Umgang mit dir, so leidet es doch weder der Anstand noch das Gewissen, dass diese Dankbarkeit nicht auch in Worten ausgedrückt werden sollte. Besonders, da auch mein Name angefangen hat, bekannt zu werden. Damit niemand meinen könne, als sei das Schweigen ein böswilliges und habe einen sehr bösen Anschein. Luther führt am Anfang der Reformation sich hier bei Erasmus ein und drückt seine Liebe und Dankbarkeit zu Erasmus von Rotterdam aus. Er gilt als einer der bedeutendsten Theologen und Humanisten der damaligen Zeit. Er war 1492 zum Priester geweiht worden und verließ daraufhin im Dienst des Bischofs von Cambrai das Kloster, das er später nie mehr betrat. Er studierte 1495 bis 99 in Paris, lebte dann 1506 bis 1509 in Italien, hielt sich zwischenzeitlich in den Niederlanden und England auf. 1514 bis 1521 lebte er in Basel und seine Schriften wo er seine Schriften veröffentlichen ließ. Später verließ er Basel und lebte zeitweise in Freiburg. Begraben ist er 1536 im Basler Münster. Ein berühmter Theologe, an den ein Mönch schreibt, der von sich selbst sagt, seine Schriften werden gerade bekannt. Wie antwortet Erasmus Luther? Er antwortet am 30. Mai 1519: Teuerster Bruder in Christo, dein Brief ist mir sehr angenehm gewesen und zeigt die Schärfe deines Verstandes und lässt deinen christlichen Sinn erkennen. Ich kann es nicht mit Worten sagen, was für einen großen Lärm deine Bücher hier angerichtet haben. Selbst jetzt kann noch nicht der ganz falsche Verdacht aus dem Herzen derer gerissen werden, welche meinen, dass meine Arbeiten mit deiner Hilfe geschrieben seien und dass ich, wie sie es ausdrücken, der Fahnenträger dieser Partei sei. Und dann fährt er fort in dem Brief: Überall müssen wir uns hüten, dass wir nicht irgendetwas in anmaßender Weise oder so, wie wir Parteiung anrichten, reden und tun, das, glaube ich, ist dem Geist Christi angenehm. Unterdessen muss man das Herz davor bewahren, dass es nicht durch Zorn oder Hass oder Ehrbegierde verderbt werde. Denn diese pflegt uns Nachstellung zu bereiten mitten in dem Besten nach Gottseligkeit. Ich erinnere dies, dass du dies tun sollst, sondern dass du das, was du tust, beständig tun mögest. Ich habe deine Erklärung über die Psalmen ein wenig gelesen. Sie gefallen mir gar sehr. Und ich hoffe, dass die großen Nutzen bringen werden. Es ist in Antwerpen der Prior des Augustinerklosters ein wahrhaft christlicher Mann, welcher dich sonderlich liebt, ein früherer Schüler von dir, wie er rühmt. Fast allein von den allen predigt er Christus, die anderen aber predigen entweder Menschenfabeln oder ihren Gewinn. Wenn man diese beiden Briefe anschaut, das erste Schreiben Luthers und das Antwortschreibens, möchte man ja meinen, Erasmus und Luther, da haben sich zwei getroffen, die gleiche Herzensgesinnung haben, einen großen Respekt zueinander haben. Doch wer die Kirchengeschichte liest und weiß, dass zwischen diesem Mann einer der heftigsten Streite entbrannte, die Reformation tief erschütterte und tief bewegte. Luther sollte später von Erasmus von Rotterdam sagen, in den sogenannten Tischgesprächen, dass es sich um einen listigen, tückischen Mann, einen gottlosen Menschen handle, einen Feind aller Religionen. Wie kommt das, dass Luther hier so herzlich lieb schreibt und in späteren Jahren eine derartige Zurückhaltung an den Tag legt? Der Hintergrund liegt in einer Schrift, die 1524 erschien. Im September 1524 veröffentlichte Erasmus von Rotterdam eine Schrift, die heißt Diatribe oder Abhandlung vom freien Willen des Menschen wider Luther. Keine Schrift hat Luther so ernst genommen unter seinen Feinden wie diese Schrift. Er sagte, er hätte viele gegnerische Schriften gelesen, da hätte er nur mal ein, zwei Seiten gelesen und wieder beiseite gelegt. Aber diese hat er von Anfang bis Ende durchstudiert und dann geantwortet. Nun, wer hat recht? Luther oder Erasmus? Wer Erasmus liest, wird keineswegs den Eindruck gewinnen, dass es sich an einen unfrommen, einen leichtfertigen, einen oberflächlichen Mann handelt. Ja, er wird sogar Gedanken finden und wird überrascht sein, wie tief und verbreitet diese Gedanken in den Gemeinden Gottes heute verbreitet sind. Im Gegensatz dazu werden wir bei Luther Gedanken finden, die heute wie damals viel Anstoß erregen. Schauen wir uns zunächst Erasmus an, lasst uns dann Luthers Antwort anschauen und drittens, lasst uns dann heute Morgen betrachten, was das für uns bedeutet. Er geht mit einer ausführlichen Begründung ans Werk, indem er erläutert, warum er diese Schrift schreibt. Und er erläutert, dass es sich um ein sehr schwieriges Thema handelt und fängt an mit folgenden Worten. Unter den Schwierigkeiten, deren nicht wenige in der Heiligen Schrift vorkommen, ist kaum ein unentwirrbares Labyrinth als das vom freien Willen. Denn diese Sache hat schon vor Zeiten den Verstand der Weltweisen, dann auch der Gottgelehrten, sowohl alte als neue, auf wunderbare Weise in Anspruch genommen, jedoch, wie ich dafür halte, mit mehr Mühe als Nutzen. Erasmus fängt damit an und sagt, es ist ein Labyrinth, das sehr schwer zu verstehen ist und in vielfältiger Weise zwar beackert wurde, aber mehr Mühe als Nutzen hervorgebracht hat. Er erläutert dann, dass er ganz bewusst gegen die Position, die Luther in seinen Schriften einnahm, veröffentlichte. Er fügt aber hinzu, dass die Polemik oder der Kampf, den er gegen Luther jetzt hier aufnimmt, nicht mit Schmähworten geschehen soll. Der Streit soll ohne Schmähworte geführt werden, teils weil er sich für Christen am besten geziemt, teils weil so die Wahrheit am sichersten gefunden wird, die durch allzu heftige Streiten oft verloren wird. Mir war wohl bewusst, wie wenig geschickt ich zu diesem Streite wäre, da kaum jemand in dergleichen Dinge so ungeübt sein kann. Weil ich durch einen Geheimtrieb der Natur jederzeit vor Streitigkeiten an Abscheu gehabt habe. Und deshalb wäre es mir viel lieber gewesen, in dem freien Felde der Musen zu spielen, als in der Nähe mit dem Schwerte zu kämpfen. Später bereut er das, dass er überhaupt diese Schrift geschrieben hat, von Natur aus ein schüchterner Mensch, der eine Schrift geschrieben hat, die so heftigen Widerspruch vermittelt. Ja, er warnt sogar davor zu streiten. Er warnt davor, dieses Thema als ein Thema für Streitfragen zu nehmen. Wiewohl ich mittelmäßig Begabten dies gerne rate, dass sie über Fragen von solcher Art nicht gar zu hartnäckig streiten, weil dadurch viel leichter die christliche Eintracht verletzt, als die Gottesseligkeit gefordert wird. Denn es gibt in der Heiligen Schrift gewisse Geheimnisse, welche uns Gott nicht weiter will ergründen lassen. Und wenn wir uns unterfangen wollten, sie zu ergründen, so werden wir, je weiter wir gekommen sind, desto mehr und mehr blind, damit wir in diese Weise sowohl die unerforschliche Majestät der göttlichen Weisheit als auch die Schwachheit des menschlichen Geistes erkennen können. Ist das nicht ein positiver Ansatz, sich nicht in etwas einzulassen, was so schwierig zu verstehen ist? Er sagt, deshalb ist es meine Meinung mit Paulus, oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beide der Weisheit und der Kenntnis Gottes, wie unbegreiflich sind seine Gerichte und wie unerforschlich seine Wege. Und aus Jesaja, mit Jesaja, wer unterrichtet den Geist des Herrn und welcher unterweist ihn? Es wird vieles auf diejenige Zeit erspart, da wir nicht mehr sehen werden durch einen Spiegel in einem dunklen Wort, sondern des Herrn Heiligkeit mit einem aufgedeckten Angesicht schauen werden. Nachdem er erläutert hat, dass es ihm nicht um Streit geht, nachdem er erläutert hat, wie schwierig diese Materie ist, erläutert er, warum er gegen Luther und vor ihm Wycliffe und Augustin zu Felde zieht. Er hält die Lehre vom unfreien Willen als einen Freibrief für die Sünde oder für die Gottlosigkeit. Er sagt, was wir tun, geschieht nicht durch unseren freien Willen, sondern durch bloße Notwendigkeit. Was könnte unnützer sein, als diese seltsame Sache in der Welt auszustreuen? Also es ist nichts unnützer, als zu lehren, es gibt keinen freien Willen. Und warum? Wiederum wollen wir setzen, es sei in einem gewissen Sinne wahr, was Augustin irgendwo schreibt. Gott wirke das Gute sowohl als das Böse in uns. Er belohne uns seine guten Werke und strafe auch uns seine bösen Werke. Was für eine große Tür würde diese öffentlich ausgebreitete Rede unzähligen Menschen zur Gottlosigkeit öffnen, zumal bei der großen Trägheit, Schläfrigkeit, Bosheit und unwiderruflichen Neigung der Menschen zu aller Art der Gottlosigkeit. Welcher Schwache würde wohl den unaufhörlichen und beschwerlichen Streit wider sein Fleisch aushalten? Welcher boshafte Mensch würde sein Leben zu bessern bedacht sein? Wer würde sich in den Sinn kommen lassen, den Gott von ganzem Herzen zu lieben, der die Hölle mit ewiger Qual brennend gemacht haben soll, damit er dort seine Übeltaten an den Elenden bestrafe, als ob er in den Strafen der Menschen gefallen hätte? Erasmus sagt, wenn wir Luther folgen, wenn wir Wycliffe und Augustin folgen, dann würden wir ein Tor zur Gottlosigkeit aufmachen. Denn welche Notwendigkeit bestände dann noch, ein gottseliges Leben zu leben? Doch was ist der freie Wille, beziehungsweise was ist der unfreie Wille? Erasmus definiert den freien bzw. unfreien Willen folgendermaßen. Unter dem freien Willen verstehen wir hier das Vermögen des menschlichen Willens, nach welchem es der Mensch vermag, entweder sich zu dem, was zur ewigen Seligkeit führt, zu wenden oder sich davon abzuwenden. Im Kern, um es in einer moderneren Ausdrucksweise auszudrücken, sagt er, der Mensch ist in der Lage, sich für oder gegen Gott zu entscheiden. Und er muss eine Entscheidung fällen. Und er kann sie fällen aus eigenem Vermögen heraus. Das ist die Lehre vom freien Willen. Nun, wie kommt er dazu, so etwas zu behaupten, dass der Mensch so etwas hat? Vielleicht ist wenig bekannt, wo die Hauptstelle für die Lehre vom freien Willen liegt. Sie liegt in einem Apokryphenbuch. Sie liegt nicht in einer Bibel, die ihr normalerweise habt, sondern in dem sogenannten Jesus Sirach im 15. Kapitel. Und er führt dort diese Stelle ein und erläutert sie. Es heißt in Jesus Sirach im 15. Kapitel in Versen 12 folgende: Du darfst nicht sagen, er selbst hat mich verführt, denn er braucht keinen Gottlosen. Der Herr heißt alles, was ein Greuel ist und wer ihn fürchtet. Er hat im Anfang den Menschen geschaffen und ihm die Entscheidung überlassen. Wenn du willst, so kannst du die Gebote halten und in rechte Treue tun, was ihm gefällt. Er hat dich vor Feuer und Wasser gestellt. Ergreife das, was du willst. Noch einmal. Er hat im Anfang den Menschen geschaffen und ihm die Entscheidung überlassen. Nun, Jesus Sirach bezieht sich hier auf die Erschaffung des Menschen, auf Adam. Aber es ist für Erasmus eins ganz deutlich, dass diese Entscheidung, diese Freiheit des Willens auch noch bei einem Menschen nach dem Fall ist. Er schreibt, denn obgleich die Freiheit des Willens durch die Sünde verletzt worden ist, so ist sie doch nicht ganz verloren. Und obgleich sie hinkend geworden ist, sodass ehe wir Gnade erlangen, wir zum Bösen viel geneigter sind als zum Guten, so sind wir doch derselben nicht ganz beraubt. Außer, dass die Abscheulichkeit der Laster und die Gewohnheit zu sündigen, die nun gleichsam zur anderen Natur geworden sind, zuweilen die Urteilskraft der Seele zu verdunkeln und die Freiheit des Willens dergestalt einschränkt, dass es scheint, als wenn jene gänzlich verloren und diese uns völlig genommen wäre. Erasmus sagt, jawohl, es ist durch die Sünde etwas passiert. Es ist eine Einschränkung vorgenommen worden, aber keine völlige Zerstörung der Freiheit. Es ist gleichsam ein Schaden entstanden, aber der Schaden ist nicht völlig. Im Folgenden führt Erasmus dann eine Reihe von Bibelstellen an, um zu erläutern, warum er glaubt, dass der Mensch einen freien Willen hat. Und wir wollen hier kurz zwei, drei durchgehen, um einfach das deutlich zu machen. Einmal 5. Mose 30 in den Versen 15 bis 19. Dort schreibt Mose: Sieh, ich habe dir heute vorgelegt das Leben und das Gute, den Tod und das Böse. Wenn du gehorchst den Geboten des Herrn, deines Gottes, die ich dir heute gebiete, dass du den Herrn, dein Gott, liebst und wandelst in seinen Wegen und seine Gebote, Gesetze und Rechte hältst, so wirst du leben und dich mehren. Und der Herr, dein Gott, wird dich segnen in dem Lande, in das du ziehst, und es einnehmen. Wendet sich aber dein Herz und du gehorchst nicht, sondern lässt dich verführen, dass du andere Götter annimmst und ihnen dienst, so verkündige ich dir heute, dass ihr umkommen und nicht lange in dem Lande bleiben werdet, in das du über den Jordan ziehst, es einzunehmen. Ich nehme Himmel und Erde heute über euch zu Zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, damit du das Leben erwählst und am Leben bleibst, du und deine Nachkommen. Soweit. Was sagt er dazu? Er sagt, es sind hier Worte gebraucht wie vorlegen. Du hörst das Wort erwählen, du hörst das Wort abwenden, welches vergeblich ausgesprochen würde, wenn der Wille des Menschen nicht frei wäre zum Guten und allein zum Bösen. Er sagt, Mose könnte dies durch die Offenbarung Gottes gar nicht den Israeliten vorlegen, hätten sie keine eigene Wahl zur Entscheidung, eine freie Entscheidung. Oder in Jesaja 21, Vers 22. Dort heißt es, der Wächter aber sprach, wenn auch der Morgen kommt, so wird es doch Nacht bleiben. Wenn ihr fragen wollt, so kommt wieder und fragt. In der lateinischen Übersetzung ist das etwas anders übersetzt. Ich habe es trotz alledem hier aus dem Zitat von Erasmus genommen, heißt es, wenn ihr schon fragt, so frage doch, bekehrt euch und kommt wieder. Und Erasmus fragt folgende Frage. Wozu hilft der Zuruf, sie sollten sich bekehren und wiederkommen, wenn sie es durchaus nicht selber mächtig sind? Ist nicht eben so, als wenn man einen, der in Ketten liegt, den man nicht losmachen will, sagen wollte, mach dich von dannen und komm und folge mir? Wie kann jemand zur Bekehrung aufgefordert werden, wenn er doch gar nicht dazu in der Lage ist? Erasmus sagt, es muss doch eine Freiheit sein, diese Entscheidung zu fällen. Nun, er geht dann eine ganze Reihe von Schriftstellen Punkt für Punkt durch, die ich einfach überlassen möchte. Wie sieht er aber nun die Bibelstellen, auf die seine Gegner, auch Luther, immer wieder verweisen, die der scheinbar der, dem freien Willen wieder zu widersprechen scheinen? Er schreibt darüber Folgendes. Und doch tritt man deswegen der Freiheit unseres Willens nicht zu nahe, wenn man sagt, der Ausgang einer Sache stände bei Gott. Oder er lenkte die Bemühungen der Menschen nach seinem verborgenen Rat anders, als sie es vorgehabt hätten. Also, gleich wie er die Bemühungen der Bösen zum Besten der Frommen einrichtet, so erreichen die Bemühungen der Frommen ihren Zweck nicht, den sie vorsetzen, wo ihnen nicht Gott mit seiner Gnade Beistand leistet. Das ist, was Paulus hinzutut, so liegt es nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Gottes Erbarmen kommt unserem Willen zuvor, ist mit ihm in seinem Bestreben und schenkt einen glücklichen Ausgang. Unter dessen Wollen laufen erlangen wir doch also, dass wir gerade das, was unser ist, Gott zuschreiben, dessen wir ganz und gar eigen sind. Man löst wohl die Schwierigkeiten von dem göttlichen Vorherwissen, dass es unserem Willen keine Notwendigkeit auferlege. Er sagt, natürlich können wir das ganze Wirken Gott zuschreiben. Natürlich können wir das Ganze auf Gott haben. In dem Sinne, dass Gott es im Vorhinein weiß. Nun, wir könnten jetzt noch weitere Verse hindurchgehen. Ich möchte noch auf eins eingehen, nämlich auf einen Vers aus Johannes 15, Vers 5, auf den Luther sich mehrmals bezogen hat. Dort heißt es, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Nun geben sie uns zuweilen zu, dass bisweilen der Freiwille ohne die Gnade ein Vermögen habe zu sündigen. Und es hatte Luther dies selbst im Anfang seiner Behauptung zugegeben. Dahin gehört, was Johannes der Täufer spricht. Ein Mensch kann nichts nehmen, es werde ihm denn gegeben vom Himmel. Daraus folgt noch nicht, dass der freie Wille keine Kraft habe und man ihn nicht gebrauchen könne. Dass das Feuer erwärmt, kommt von Gott, dass wir nach unserem natürlichen Verstande, nach dem, was nützlich ist, streben und das, was schädlich ist, fliehen, kommt von Gott. Dass der Wille nach dem Fall zu etwas Besserem angetrieben wird, kommt von Gott. Dass wir durch Tränen, Almosen, Gebet diejenigen Gnaden erlangen, welche Gott uns bei Gott angenehm macht, kommt von Gott. Indessen ist unser Wille hierbei nicht ganz müßig, obwohl er nicht erlangen sollte, wonach er strebt, es sei denn durch Hilfe der Gnade. Weil aber dieses das Wenigste und Geringste ist, was wir tun, so wird das Werk Gott dem Herrn völlig zugeschrieben. Gleich wie ein Schiffmann, der sein Schiff aus einer gefährlichen Ungewitter glücklich an den Hafen gebracht hat, nicht spricht, ich habe das Schiff gehalten, sondern Gott hat's getan. Und doch ist seine Kunst und sein Fleiß nicht untätig gewesen. Desgleichen spricht auch ein Ackermann, der reiche Früchte vom Feld in die Scheune eingeführt. Ich habe das Getreide so reichlich beschert, sondern Gott hat's gegeben. Wenn man die ganze Argumentation von Erasmus anschaut, möchte man ja fragen, kommt sie eigentlich unserem Verständnis nicht sehr nahe? Ich möchte nochmal zusammenfassen. Ein maßvolles Streitschrift. Nicht Streit anfangen wollen, nicht bewusst polemisieren wollen. Eine Schrift, die zur Mäßigung bei der Auslegung der Schrift mahnt und mahnt dazu, nur die Dinge verstehen zu wollen, die auch klar und deutlich sind. Es ist eine Schrift mit vielen, vielen Bibelstellen vom Alten bis zum Neuen Testament, um seine Position zu vertreten. Mit dem ernsten Bemühen, seine Position deutlich zu machen. Es ist eine Schrift, wo Erasmus sagt, wo es ihm darum geht, die Barmherzigkeit des Gottes groß zu machen. Und zwar wirft er vor, dass seine Gegner eigentlich die Erbsünde zu mächtig oder zu groß machen. Und sie machen die Barmherzigkeit Gottes zu klein. Sie machen nämlich, so sagt er, schon alleine die Neigung zu sündigen, zur Sünde. Sie machen diese Neigung zu sündigen, welche in uns von der Sünde der ersten Eltern zurückgeblieben ist, selbst zur Sünde, und zwar zu einer unüberwindlichen, sodass kein einziges Gebot Gottes vorhanden ist. Und was für ein grausamer Gott wäre es, der hier uns so hätte fallen lassen. Es ist eine Schrift, die die Gnade Gottes und die Verantwortung des Menschen zusammenführen möchte. Und es ist eine Schrift, die zu einem gottseligen Leben führt. Es ist immer gut, alles zu lesen. Und man ist manchmal überrascht, wenn man nur am Rande gehört hat, da gab es eine Auseinandersetzung und ich bin auf der Seite Luthers. Ich bin ein guter Lutheraner und ich folge der Reformation und Luther und hört dann Erasmus und sagt, ist das nicht sehr nah an uns heran? Was könnte Luther dagegen einzuwenden haben? Luther hielt es zunächst nicht für nötig, dieser Schrift zu antworten, aber er hakt, er wird dann bedrängt von seinen Freunden und schreibt die Schrift vom unfreien Willen. Eine ausführliche Auseinandersetzung mit dieser Schrift von Erasmus von Rotterdam. Er hakt bei einem Satz von Erasmus ein, ich muss das kurz aufschlagen. Nämlich bei dem Satz, wiewohl die mittelmäßig Begabten dies gerne raten, dass sie über Fragen von solcher Art nicht gar zu hartnäckig streiten. Wo Erasmus ja ausführt, lasst uns doch nicht so sehr streiten. Lasst uns doch uns nicht so sehr auseinandersetzen. Was sagt Luther dazu? Also ist es nicht unchristlich, vorwitzig oder überflüssig, sondern vor allen Dingen heilsam und notwendig für einen Christen, dass er wisse, ob der Wille etwas oder nichts wirke. In den Dingen, welche die Seligkeit anbetreffen. Ja, dass du wissest, hier ist der Angelpunkt unserer Disputation. Hierum dreht sich das ganze Handeln der Sache zwischen mir und dir. Denn damit gehen wir um, dass wir untersuchen, was der freie Wille vermöge, was er leide, wie er sich verhalte, zu der Gnade Gottes. Wenn wir dies nicht wissen, so werden wir von christlichen Dingen durchaus nichts kennen. Und wir werden ärger sein als alle Heiden. Was sagt Luther zu dem Argument von Erasmus? Lasst uns nicht streiten, es gibt viele schwierige und verborgene Dinge. Er sagt dazu Folgendes. Wenn wir diese Sache nicht verstehen, und er ist der felsenfesten Überzeugung, dass diese Sache in der Schrift klar und deutlich offenbart wurde, dann haben wir den Angelpunkt des Heils nicht verstanden. Den Angelpunkt unserer Disputation. Warum diese Schärfe? Warum sagt er, wenn wir hier es zulassen, nicht drüber zu disputieren, es deutlich zu machen, gehen wir grundlegend fehl? Und warum ist das Auftreten von Erasmus alles andere als hilfreich? Er führt es aus, nämlich indem er sagt, denn wenn ich das nicht weiß, nämlich was ich kann und was die Gnade Gottes tut, wenn ich das nicht weiß, was, wie weit und wie viel ich vermag und tun kann gegen Gott, so wird es mir gleicherweise ungewiss und unbekannt sein, was und wie weit und wie viel Gott in mir vermag und tut, da Gott alles in alles wirkt. Wenn ich aber Gottes Werke und Macht nicht kenne, so kenne ich Gott selbst nicht. Kenne ich aber Gott nicht, so kann ich ihn nicht verehren, loben, ihm nicht danken. Ich kann Gott nicht dienen, weil ich nicht weiß, wie viel ich Gott zuschreiben muss. Wir müssen daher den gewissesten Unterschied haben zwischen der Kraft Gottes und der unsrigen, zwischen Gottes Werke und den unsrigen, wenn wir gottselig leben wollen. An diesem Punkt macht Luther deutlich, woran man die Scheidelinie erkennen kann. Er sagt, wir müssen wissen, was ich kann und was ich nicht kann. Wir müssen wissen, was Gott wirkt und was er macht. Wenn wir das nicht wissen, können wir nicht gottselig leben. Warum ist das so? Warum ist diese Scheidungslinie so elementar vehement wirklich? Erasmus hatte ja argumentiert, was könnte unnützer sein, als über diese Lehre zu disputieren? Er disputiert einerseits, andererseits sagt er, lasst uns nicht zu sehr drüber streiten. Luther gibt Gründe an, warum das so ist. Warum an dieser Grenzlinie, dass du weißt, was du kannst bzw. nicht kannst. Und an dem, was Gottes Werk ist und was dein Werk ist, sich alles entscheidet. Nur man kann das Argument von Luther eigentlich so zusammenfassen. Es gibt zwei Arten von Religionen. Die eine Religion sagt, ich kann. Und die andere sagt, ich kann nicht. Und das dient mir zur Demütigung meines Herzens. Der Grund, warum Luther sagt, es gibt einen unfreien Wille, ist der, dass er sagt, die erste ist, damit unser Stolz gedemütigt und Gottes Gnade recht erkannt werde. Die andere ist der christliche Glaube selbst. Zuerst hat Gott seine Gnade den Gedemütigten gewiss zugesagt. Das ist denen, die ihre Sünde beklagen und an sich selbst verzweifeln. Gründlich aber kann ein Mensch sich nicht demütigen, bis er weiß, dass ganz ohne seine Kräfte, Rat, Bestreben, Willen und Werke seine Seligkeit ganz und gar abhängt von eines anderen Gutbefinden, Rat, Willen und Werke, nämlich allein Gottes. Denn solange ein Mensch die Überzeugung hat, er vermöge, wenn auch nur ein ganz geringes in Bezug auf seine Seligkeit, so bleibt er im Vertrauen auf sich selbst und verzweifelt nicht ganz und gar an sich. Darum demütigt er sich nicht vor Gott, sondern nimmt sich Ort, Zeit oder irgendein Werk vor, dadurch erhofft oder wenigstens wünscht, endlich zur Seligkeit zu gelangen. Wer aber gar nicht daran zweifelt, dass alles im Willen Gottes stehe, der verzweifelt gänzlich an sich. Er wählt alles, sondern erwartet, dass Gott an ihm wirke, der ist der Gnade am nächsten, dass er selig werden kann. Darum werden um die Auserwählten willen diese Dinge öffentlich gelehrt, dass sie auf diese Weise gedemütigt, zunichte gemacht, selig werden. Die anderen widerstehen dieser Demütigung, ja verwerfen es, dass dieses Verzweifeln an sich gelehrt werde und wollen, dass etwas, wenn auch nur ganz geringes, für sie übrig gelassen werde. Was sie vermögen, diese bleiben im Verborgenen Stolz und Widersacher der Gnade Gottes. Er hat hier sehr fein unser menschliches Herz analysiert. Er sagt, du kannst zwei Dinge tun. Du kannst die Religion folgen, der Auffassung folgen, du vermagst noch etwas. Weil du dich nicht demütigen möchtest. Denn nichts ist demütigender, als anzuerkennen, ich kann nichts mehr. Oder Luther sagt, die zweite Möglichkeit ist die, du erkennst das an und demütigst und erwartest nichts von dir und alles von Gott und seiner Gnade. Wenn du der ersten Weise folgst, dann diese bleiben im Verborgenen Stolz und Widersacher der Gnade Gottes. Er sagt, wenn du der ersten Sache folgst, dann ist in deinem Herzen ein Stolz vorhanden. Und du magst noch so fromm außen sein, der dich zum Widersacher der Gnade Gottes macht. Daher diese Schärfe von Luther. Er sagt, einerseits tut Erasmus so, als wenn es fromm wäre, andererseits versucht er sich diesen Freiraum zu schaffen, es selber tun zu wollen, durch gute Werke. Nun, was ist der unfreie Wille für Luther? Luther schreibt, denn nachdem es zugegeben und angenommen ist, dass der freie Wille nach Verlust seiner Freiheit gezwungen wird unter die Knechtschaft der Sünde und nichts Gutes wollen kann, so kann es aus diesem Wort nichts anderes vernehmen, als dass der freie Wille ein leeres Wort ist, dessen Inhalt verloren ist. Mein Deutsch, in Klammern Grammatika, nennt eine verlorene Freiheit keine Freiheit. Wenn man aber dem, was keine Freiheit hat, den Titel der Freiheit beilegt, so heißt das ein leeres Wort beilegen. Luther ist der felsenfesten Überzeugung, dass sich die Sünde für die Freiheit, dass die Freiheit nicht eingeschränkt ist, beschränkt ist, sondern dass sie verloren ist. Und wenn sie verloren ist, dann ist es ein leeres Wort von Freiheit noch zu reden. Man kann sich das vielleicht in unseren Tagen auch deutlich machen. Da belügt man sich ja auch manchmal mit Worten, um der Wahrheit auszuweichen. In der Wirtschaft gibt es das häufig, da redet man vom Nullwachstum oder Minuswachstum. Das ist der Widerspruch in sich. Wachstum ist immer etwas, eine Zunahme. Irgendwann hat man sich daran gewöhnt, vom Nullwachstum zu reden. So sagt Luther auch, hier von Freiheit zu reden, wäre ein Betrügen des Zustandes, in dem wir sind. Er sagt allerdings, dass das etwas ist, was uns in vielfältiger Weise sehr zuwiderstreitet. Nicht zuletzt, weil wir dann anerkennen müssen, dass es alleine an der Allmacht Gottes hängt. Und zu sagen, es hängt nicht an mir, nicht an irgendetwas klein an mir, sondern es hängt letztlich an Gott selber. Das ist etwas, so Luther, was die Vernunft höchst ärgerlich empfindet. Freilich, dies ärgert aus allerhöchste den gemeinen Menschenverstand oder die natürliche Vernunft, dass Gott allein nach seinem Willen die Menschen verlasse, verhärte, verdamme, gleich als ob er sich an den Sünden und an die großen und ewigen Qualen der Elenden ergötze, wenn doch an ihm gepriesen wird, dass er von so großer Barmherzigkeit und Güte sei. Eine solche Meinung von Gott zu haben, das schien unbillig, das schien grausam, das schien unerträglich. Daran haben sich auch so viele und große Männer geärgert in so vielen Jahrhunderten. Und wer sollte sich nicht daran ändern? Ich selbst habe mich oft daran gestoßen, an einem solchen Grade, dass ich fast in den tiefen Abgrund der Verzweiflung gefallen wäre, sodass ich gewünscht habe, ich möchte nie zu einem Menschen geschaffen worden sein, ehe ich wusste, wie heilsam diese Verzweiflung wäre und wie nahe der Gnade. Luther beschließt dann in einem dritten Teil seine Vorstellung und seine Lehre von dem unfreien Willen, um deutlich zu machen, warum es ihm so wichtig ist. Im dritten Teil legt er letztlich nichts anderes als die ersten Kapitel des Römerbriefs und den Galaterbrief aus. Er geht von Römer 1, Vers 18 aus. In dem berühmten Wort heißt es, denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen, alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Er erläutert dann, dass in Römer 1 und 2 Paulus deutlich macht, dass alle Menschen durch die Sünde durch und durch verdorben sind. Wie können sich also diejenigen um das Gute bemühen, welche alle insgesamt Gott nicht kennen, noch sich um Gott kümmern oder nach ihm fragen? Wie können sie die Kraft haben, welche tüchtig ist zum Guten, da sie alle abweichen vom Guten und ganz und gar untüchtig sind? Oder wissen wir denn nicht, Was bedeutet Gott nicht kennen, nicht klug sein, nicht nach Gott fragen, Gott nicht fürchten, abweichen und untüchtig sein? Luther sagt, Paulus lehrt mehr als deutlich, ob Jude oder Heide, sie sind durch die Sünde vollkommen verdorben. Sie sind untüchtig. Und wie können sie Kraft haben, die untüchtig sind? Wie kann der etwas wollen, wo er doch durch die Sünde so verdorben ist? Hiller hat es ja in dem Lied, das wir zu Anfang gesungen haben, so schön gesagt, mein stolzes Herz hat es nie begehrt. Zu glauben, dass die Sünde in die Welt eingebrochen ist, bedeutet zu glauben, dass wir nie mehr etwas mit Gott zu tun haben wollten aus eigenem Wollen und Vermögen. Es bedeutet zu sagen, da ist keiner, der nach Gott fragt. Es gibt nichts in dir, nichts an dir, das dich zu Gott gezogen hätte aus eigener Kraft. Der Grund, warum er hier so deutlich ist, dass er sagt, solange ich den Grund bei mir suche, solange ich noch ein Vermögen auf menschlicher Seite akzeptiere, so lange wird unser Mund nicht verstopft. Und er bezieht sich da auf Römer 3, Vers 19, wo Paulus sagt, wir wissen aber, was das Gesetz sagt, das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, damit allen der Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Ich bitte dich, so sagt Luther, wie sollte der Mund aller verstopft werden, wenn noch eine Kraft übrig ist, durch welche wir etwas vermögen. Denn man dürfte zu Gott sagen, hier ist nicht durchaus nichts, sondern etwas, was du nicht verdammen kannst. Da du ja selbst einiges Vermögen gegeben hast, dies wenigstens wird nicht schweigen, doch wird es straffällig vor dir sein. Denn wenn eine Kraft des freien Willens eine gesunde ist und etwas vermag, so ist es falsch, dass die ganze Welt vor Gott straffällig oder schuldig ist, da jene Kraft, die den Mund nicht verstopft zu werden braucht, nicht eine kleine Sache, sondern im kleinen Teile der Welt ist, sondern die vorzüglichste und die allergemeinste in der ganzen Welt. Wenn ihr Mund gestopft werden muss, so ist es notwendig, dass sie mit der ganzen Welt vor Gott straffällig und schuldig sei. Mit welchem Recht kann aber etwas schuldig genannt werden, wenn es nicht ungerecht und gottlos ist, das heißt, der Strafe und der Rache wert ist? Er führt dann an und sagt in dem Folgenden der Schrift, dass im dritten Kapitel, wo Paulus dann von der Gnade Gottes redet, in Römer 3, 21 folgende, Blitze von Paulus genannt werden, die gegen den freien Willen sprechen. Zwei Wege, sagt er, habe ich. Ich gehe davon aus, dass ich etwas vermag. Wenn ich das von ausgehe, dann hat das zur Folge, dass ich mich letztlich nicht demütige. Es hat zur Folge, dass ich letztlich meinen Mund nicht gestopft bekomme. Das heißt, ich habe immer noch eine Rechtfertigung für mein Tun. Wenn ich glaube, dass die Sünde mich nicht nur verdorben hat, teilweise, sondern ganz, dann muss ich die Hoffnung fahren lassen, dass irgendetwas in mir und an mir dazu führt, dass ich zu Gott kommen kann. Keine fromme Tat, kein frommer Wunsch, kein frommes Wollen wäre je dann dazu in der Lage, mich zu Gott zu bringen. Ich bräuchte dann ein Willen, ein Wollen und ein Wirken von außen. Und hier sagt Luther, hier ist es eben, was Paulus im Römerbrief erläutert, dass Gott seine Liebe und Barmherzigkeit offenbart, dass Gott seine Gnade walten lässt. In Römer 3, Vers 21 heißt es, nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn hier ist kein Unterschied. Sie ermangeln allesamt und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Wenn wir diese beiden Männer vergleichen in ihrem Streit, in ihrem Werden und uns einmal fragen, welche Bedeutung hat das eigentlich für uns heute? Diese Positionen sind ja auch heute allgegenwärtig in der Gemeinde Gottes. Auch hier haben wir die Vorstellung, es ist der Streit um des Kaisers Bart. Es gibt die Vorstellung, dass Luther heftigst geirrt hat und all die, die Luther folgen und in ähnliche Auffassung geraten. Worum geht es letztlich? Und hier werden wir uns fragen müssen, worum es geht. Wir müssen dieses machen, wir müssen daher den gewissesten Unterschied haben zwischen der Kraft Gottes und der unsrigen, zwischen Gottes Werke und dem unsrigen, wenn wir gottselig leben wollen. Wenn wir das glauben, dass Gott wirkt, wenn wir glauben, dass die Sünde in unser Leben durch Adam hineingekommen ist, müssen wir das begreifen. Was kann ich? Was vermag ich und was vermag Gott? Ich möchte es an ein paar Punkten erläutern, wo es bei uns auch ganz bedeutsam ist und wo wir es vergessen haben und verlernt haben. Erstens, diese zwei Positionen, völlig verdorben oder fast völlig verdorben. Die Vorstellung, was ist Sünde? Welche Macht hat die Sünde? Wie siehst du Sünde? Wie siehst du dein Herz? Wenn du sagst, in Adam haben alle gesündigt, was können wir denn sagen? Ich glaube, ich habe dieses Gedicht schon mal vorgelesen. Von Wilhelm Busch, nicht dem Evangelisten, sondern dem Humoristen, der Max und Moritz geschrieben hat, ein Gedicht geschrieben über Selbstkritik. Die Selbstkritik hat viel für sich. Gesetzt den Fall, ich tadle mich, so habe ich erstens den Gewinn, dass ich so hübsch bescheiden bin. Zum Zweiten denken sich die Leute, der Mann ist lauter Redlichkeit. Auch schnapp ich drittens diesen Bissen vorweg den anderen Kritikküssen. Und viertens hoffe ich auf Widerspruch, der mir angenehm, so kommt es denn zuletzt heraus, dass ich ein ganz famoses Haus. Ist das nicht letztlich, zwar sehr humoristisch, aber letztlich das, was in unserem Herzen die Sünde in uns bewirkt? So wollen wir uns sehen. Wenn Kritik, dann eine solche Kritik, die zum Schluss sagt, er steht doch gar nicht so schlecht um mich. Wenn man diese Mittelstraße folgt, so sagt Erasmus, so liegt die Sache so, dass der Mensch ein gutes, gleichwohl unvollkommenes Werk tun kann, dessen er sich jedoch nicht rühmen darf. Es wird einiges Verdienst da sein, welches er jedoch gottwillig zu schreiben hat. Wir können der Überzeugung sein, dass die Sünde uns so verdorben hat, wie Luther sagt, es uns nur zum Bösen treibt oder so zu dieser Mittelstraße treibt, wo wir dann in aller geistlichen Bescheidenheit natürlich immer alles Gott zuschreiben, aber letztlich aus unserem eigenen Herzen. Ich möchte noch einen Teil aus dem Wilhelm Busch Buch zitieren, um das an zwei Beispielen deutlich zu machen, wo wir zu kämpfen haben in der Gemeinde Jesu heute. Er hat ein Gedicht geschrieben, das beginnt folgendermaßen: Stark in Glauben und Vertrauen, von der Burg mit festen Türmen kannst du dreist herniederschauen, keiner wird sie je erstürmen. Wenn wir eine Frömmigkeit, wenn wir ein geistliches Leben aufbauen, wie wird es aufgebaut? Bauen wir eine Burg auf mit einem stolzen Herzen? Bauen wir eine Burg auf, die ein stolzes Herz schützt? Der Psalmist sagt ja, ehe ich gedemütigt ward, irrte ich. Aber nun halte ich dein Wort. Im Psalm 119, Vers 67. Da bin ich, da sind andere und da ist Gott. Und ich baue mir eine Burg auf und schaue mit meinem Glauben herunter auf die böse Welt. Ich schaue aber nicht hinein in die Burg, wo ein böses Herz ist. Ich vermag trefflich zu disputieren über die Bosheit draußen. Aber wie schwer fällt es mich zu demütigen über die Bosheit in meinem Herzen. Wie immer wir auch sind, wo immer wir auch sind. Ich habe so häufig Gemeinden erlebt, wo die Welt immer nur draußen war. Mit jedem Kind, das geboren wird, ist die Welt in der Gemeinde Gottes drin. Jedes Kind bringt die Sünde mit rein. Und wie du deine Kinder siehst, wirst du sehen, ob du begriffen hast, was Sünde ist. Wie viele glauben, sie könnten durch Erziehung die Sünde in den Griff nehmen? Wir vermögen sie zu beherrschen durch die Erziehung. Es ist letztlich das, was Erasmus sagt. Wir können die Sünde ein Stück weit entscheiden und beeinflussen. Wenn wir es nicht begreifen als etwas, was wir vielleicht zurückhalten können, aber nie überwinden können. Erziehung kann zurückhalten. Und es ist gut, wenn es zurückhält. Aber sie kann ein Herz nicht verändern. Wenn nicht die Gnade Gottes in ein Herz hineinkommt, mögen wir am Ende fromme Festungen haben, die verbergen, dass ein verborgenes, stolzes Herz noch vorhanden ist. Wie schlimm ist das, wenn wir sowas fördern oder aufbauen? Sünde recht zu sehen, heißt sie so zu sehen, wie sie ist. Und sie mit der ganzen Grässlichkeit und der ganzen Macht zu sehen. Sie hat uns alle Freiheit genommen. Sie hat die Freiheit deiner Kinder genommen. Es gibt sie nicht mehr. Und du kannst sie ihm auch durch Erziehung nicht zurückgeben. Du kannst sie auch durch Erziehung nicht davor bewahren, mit dieser Macht fertig zu werden. Wenn nicht Gottes Gnade in einem Herzen wirkt, ist das Herz eines solchen Frommen genauso schlimm wie das der schlimmsten Heiden. Was war die Erfahrung eines Petrus? Petrus sagte, bevor er zu Cornelius geschickt wurde, ich habe nie ein unreines Tier gegessen. Kannst du dir Petrus vorstellen als ein frommer Fischer, der nach den Geboten Gottes des Alten Testamentes lebte und sich abgesondert hat von den Heiden, der sich nicht befleckt hat? Doch was passierte, als er in die Gegenwart unseres Herrn kam? Er sagte, geh von mir aus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Als er den Unterschied zwischen sich und dem Herrn sah, sah er, damit ist mir nicht geholfen. Wie war es bei Paulus, einer der strengsten nach der Sekte der Pharisäer? Er hätte sich gehütet, nur ein Gebot nicht halten zu wollen. Und doch sagt er, ich habe all das, was ich früher für Gewinn achte, für Schaden und Dreck geachtet. Als er sich richtig erkannte, als er erkannte, was in seinem Herzen ist, wusste er, dass er aus eigenem Wollen und Vermögen damit nicht zurechtkommen konnte. Gott hat ihm eins nach dem anderen genommen, hat ihm alles genommen, bis er kapitulierte vor unserem Herrn und Heiland. Es ist keine kleine Sache zu wissen, was ich vermag und was ich nicht vermag. Und zu wissen, was Gott vermag und was Gott vermögen muss, weil ich es nicht vermag. Ich weiß nicht, wer die Biografie von Spurgeon kennt. Es gibt einen Abschnitt da drin. Da heißt es, vor seiner Bekehrung beschreibt er, wie Gott an ihm gewirkt hat, durch viel Trübsal. Mein Herz war Brachland, mit Unkraut bedeckt, aber eines Tages kam der große Bräutigam und begann meine Seele zu pflügen. Er kam mit 10 schwarzen Pferden, er benutzte eine scharfe Pflugscharre und zog tiefe Furchen. Die schwarzen Pferde, das waren die 10 Gebote, und es war die Gerechtigkeit Gottes, die meines Geistes wie ein Pflugschar aufriss. Ich war verdammt, hoffnungslos, hilflos. Ich dachte, ich stünde direkt vor der Hölle. Dann kam eine neue Zeit des Pflügens, eine andere Richtung. Denn als ich das Evangelium zu hören begann, tröstete es mich nicht. Ich wünschte wohl, daran teilzuhaben, aber ich fürchtete, eine solche Gnade komme für mich nicht in Frage. Die auserwähltesten Verheißungen blickten mich finster an und seine Drohungen donnerten auf mich herab. Ich betete, fand aber keine Antwort des Friedens. Dieser Zustand hielt lange an. Doch kostbar ist der Wein, der in der Kälte des Überführtwerdens gepresst rein das Gold aus den Minen der Umkehr geborgen wird, und herrlich glänzen jene Perlen, die in den Tiefen der Trübsal gefunden werden. Spurgeon sagt, Gott hat mir an mir gewirkt, er hat mich aufgepflügt durch das Wort Gottes. Wenn das Wort Gottes uns aufpflügt, wenn wir die Gerechtigkeit und die Gebote Gottes ernst nehmen, dann bleibt nichts mehr von Stolz und Überheblichkeit übrig. Denn wir haben den Zorn verdient. Da schaue ich nicht mehr auf die Fehler des anderen. Da habe ich nicht mehr meine fromme Zitadelle, wo ich in den Gottesdiensten hauptsächlich beobachte, wie andere sich fehlverhalten. Sondern da schaue ich in mein Herz hinein. Und ich weiß, wenn ich das anschaue, dann führt es mich in eine abgrundtiefe Verzweiflung. Weil schwärzer kann es nirgendwo anders sein. Eine zweite Sache, die gleicherweise damit wichtig ist. Luther hebt hervor, dass es darum geht, die Allmacht und das Wirken Gottes recht anzuerkennen. Wie groß ist Gott? Wie sehe ich Gott? Was für einen Trost hast du in dem Bewusstsein dessen, dass es Gott gibt? Wenn ich das eine anschaue, mein Werk, schaue ich auf Finsternis. Aber wenn ich auf Gott schaue, schaue ich nicht auf irgendeinen Gott, einen Gott, der unbekannt wäre, sondern ich schaue auf Gott, wie er sich in der Schrift offenbart hat. Und das ist die Quelle unendlichen Trostes, sowohl für die, die überführt werden von ihren Sünden, als auch für die, die die Gnade schon empfangen haben. Ich möchte aus einem Kirchenlied zitieren, das sehr schön deutlich macht, was es bedeutet, sich der Allmacht Gottes bewusst zu sein. Unumschränkte Liebe gönne unseren Augen, die sonst kaum auf Erden taugen, dass sie die Strahlen deiner Langmut blicken, die den Erdkreis wärmend schmücken und zugleich freudenreich bösen und den deinen mit der Sonne scheinen. Wasser, Luft und Erde, ja dein ganzes Gebiete ist ein Schauplatz deiner Güte. Deiner Langmut Ehre wird durch neue Proben immer herrlicher erhoben. O wie weit, o wie breit, über Berg und Hügel streckt sie ihre Flügel. Was wir davon denken, was wir sagen können, ist ein Schatten nur zu nennen. Tag für Tag zu leiden, Tag für Tag zu dulden. So viel Millionen Schulden, dazu ohne Ruhe, Lieben für das Hassen. Herr, wer kann das fassen? Du vergibst Sünde, hörst der Sünder flehen. Wenn sie weinen vor dir stehen, deine Rechte droht und erbarmt sich wieder, leg die Pfeile gerne nieder, obwohl doch immer noch neue Schuld sich reget, wenn dein Zorn sich leget. Herr, es hat noch keiner, der zu dir gegangen, statt der Gnade Recht empfangen. Wer zu deinen Füßen sich mit Tränen senkt, der wird Straf und Schuld geschenket. Unser Schmerz rührt dein Herz, und du willst der Armen gnädig dich erbarmen. König, sei gepriesen, dass du verschonest und uns nicht nach Werken lohnest. Deiner Hand sei Ehre, die sowohl regieret und mit Ruhm das Zepter führet. Fahre fort, zieh uns fort, Langmut auszuüben und die Welt zu lieben. Es ist von Johann Jakob Rambach, einem der pietistischen Prediger des 17. Jahrhunderts. Wie groß ist Gott? Wasser, Luft und Erde, ja deine ganzen Gebiete ist ein Schauplatz deiner Güte. Gott hat sich offenbart, indem er sich als Schöpfer zeigt. Er zeigt seine ganze Macht und Herrlichkeit. In 7 Tagen die Welt geschaffen. Bis heute regiert er ein Universum bis in die kleinste Haarnadel hinein. Und in die größte Sternenansammlung, die uns noch nicht durch irgendein Teleskop erschlossen ist. Und er nimmt Kenntnis von uns. Es heißt in Johannes 3, Vers 16, denn also hat Gott die Welt geliebt. Der, der diese Welt regiert, aus lauter Güte und Liebe, zeigt Liebe zu uns und möchte uns Erbarmen zukommen lassen. Er möchte uns das schenken, was wir nicht vermögen. Was für ein Trost ist es, wenn du auf dein Herz schaust und verzweifelt bist, und sei es als Gläubiger, wenn du die Wüste in deinem Herzen Tag für Tag spürst, nicht an der Liebe des Vaters zu zweifeln. Es ist interessant, wenn man manche Trostbriefe oder sogenannte Briefe von Predigern früher Jahrhunderte liest, wie häufig sie gerade auch bei den Gläubigen davon handeln, dass Gläubige an sich zweifeln oder auch an sich verzweifeln. Und wie sehr sie mit sich beschäftigt sind und die Wüste in ihrem Herzen spüren und gar nicht mehr die Liebe und die Barmherzigkeit ihres Vaters sehen können. Wenn du Vater bist, kannst du dir vorstellen, dass deine Kinder dir permanent misstrauen und an deiner Liebe zweifeln? Oder ist es etwas Natürliches, dass wenn ein Kind seinen Vater sieht, auf ihn zurennt, dass es in die Arme genommen werden will? Dass da ein Vertrauen ist, dass da Liebe ist, dass da ein Wissen ist, mein Vater will mir nichts Böses. Glauben wir, dass Gott seine Allmacht dazu nutzt, aus lauter Grausamkeit? Die Liebe Gottes ist in die Herzen eines jeden Gläubigen ausgegossen. Nichts demütigt uns mehr, als abhängig zu werden von dieser Liebe. Studiere die Allmacht Gottes und begreife sie als die Kraft, die dich zur Ruhe bringen kann. Wenn du es mit eigenem Wollen und Vermögen bringen wolltest, wenn du immer wieder am eigenen Widerspruch deines eigenen Herzens scheitern möchtest, dann sag ja, so bin ich. Gott hat mir Gnade widerfahren lassen. Und ich sehe, was für eine Wüste noch da ist. Und ich weiß, dass diese Wüste bis am Ende dieser Tage, solange ich hier auf Erden lebe, immer wieder sichtbar werden wird. Aber ich weiß, dass mein guter Hirte in mein Herz gekommen ist. Ich weiß, dass er gekommen ist, um mich in Liebe zu erquicken und ans frische Wasser zu führen, mir Nahrung und Speise für die Seele zu geben. Wie groß ist unsere Sünde, zeigt uns der unfreie Wille. Wie groß ist Gottes Wirken, zeigt uns auch das Verständnis dessen, was wir glauben, was wir vermögen und nicht vermögen. Ich möchte schließen mit einem dritten Punkt, der sich nahtlos an dem zweiten anfügt. Es liegt an dem Werk der Gnade Gottes. Denn es ist erschienen, die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Wer ist der Initiator der Gnade Gottes? Wovon ist sie abhängig? Wie bedeutend bist du bei Mission und Evangelisation? Nun, die Schrift sagt, dass Gott wirksam geworden ist. Dass Gott Menschen nutzt und Menschen gebraucht. Aber sie sind nur Werkzeuge in seiner Hand. Und wenn wir getan haben, was wir schuldig zu tun sind, sollen wir sagen, wir sind unnütze Knechte. Aber eins sollten wir groß machen. Der Herr hat eins verheißen, dass bis ans Ende der Tage er nicht aufhören wird, seine Gnade wirksam werden zu lassen. Und vielleicht sind diese Tage auch Tage nicht nur, wo wir über die Gnade Gottes hören, sondern wo wir sehen, dass Gottes Werk der Gnade an Menschenherzen geschieht. Und daher möchte ich dich fragen, hast du dich demütigen lassen? Hast du dich demütigen lassen durch die Erkenntnis deiner Schuld? Hat die Gerechtigkeit Gottes und die Gebote Gottes dein Herz schon zerpflügt und das Unkraut sichtbar werden lassen, das da Fuß gefasst hat? Hast du etwas davon gespürt, wie schwierig es ist, diesem Stolz auszuweichen, doch etwas festhalten zu wollen, etwas vorweisen zu müssen und vorweisen zu können? Und sei es nur immer in der Abgrenzung, ich bin ja nicht wie die anderen. Es gibt eine fromme und unfromme Lebensart dieser Weise. Die einen, die bewusst anders sein wollen, nur um zu zeigen, dass sie anders sind. Und es gibt welche, die sich bewusst abgrenzen, um zu zeigen, wie gut sie sind. Aber es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes. Und wenn Gottes heilsame Gnade kommt, dann reißt sie dieses Unkraut heraus. Es ist aber auch die Botschaft dessen, dass diese heilsame Gnade Gottes allen Menschen gilt, ohne Unterschied. Wem traue ich zu, dass er sich noch bekehrt? Ein Freund von uns erzählte mal über einen Missionar, der in London war und da Obdachlosen arbeitete und sagte, wenn er nicht an die Gnade Gottes glauben würde, dass Gott es selber machen würde, würde er verzweifelt sein. Es gibt keinen Zustand des Herzens, wo Gottes Gnade nicht Einzug halten kann. Es darf unser Auftrag sein, es darf unser Bemühen sein, darum zu ringen und zu beten, dass Gott sein Werk der Gnade tut. Wir selber sind genauso unfähig, es machen zu können. Es gibt keinen Evangelisten, keinen Prediger, der die Gnade Gottes in das Herz eines Menschen hineinbringen kann von sich aus. Aber es gibt Menschen, die Gott gebraucht, in seiner Souveränität, wie er es möchte. Was immer in deinem Herzen ist, es gibt Hoffnung für dich. Und wenn wir vom Werk der Gnade gehen, dann reden wir von einem Werk, das uns Frieden und Trost geben kann. Vielleicht haben wir zu Anfang nicht verstanden, warum Luther so scharf wurde. Aber wenn wir das Werk Gottes groß halten, auch in unseren Herzen, ist es das Einzige, was uns in unseren Tagen, glaube ich, zur Ruhe bringen kann. Wenn wir die Rastlosigkeit dieser Zeit sehen, es ist erschreckend, wie wir selber als Gläubige, man könnte fast sagen, es ist fast wie so eine Schneeschmelze, wo ganze Gletscher wegschmelzen und so eine Erosion stattfindet. Und wir uns fragen müssen, was gibt uns eigentlich noch Halt? Die Schrift ist sehr deutlich, was uns Halt gibt. Paulus sagt in 1. Korinther 3, Vers 11, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, welcher gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Im Lateinischen heißt es so schön, ein anderes Fundament kann niemand legen. Wer immer in ein Erdbebengebiet gerät, wer immer in einen Sturm gerät, sucht einen festen Halt, wo er fest drauf stehen kann. Ich weiß nicht, ob jemand schon weiß, einmal in einem Moor war und sich verlaufen hat und plötzlich der Boden unter ihm anfängt zu schwanken. Jesus Christus ist unser Fundament. Es ist das Fundament, das Gott uns selber bietet. Hier können wir zur Ruhe kommen. Hier kann unser stolzes Herz zurechtgewiesen werden. Forsches oder bescheidenes missionarisches Vorgehen. Ich denke, es wird sich entscheiden, was aus unserem Herzen, wie es in unserem Herzen steht, was aus unserem Herzen rausgeht. Wir können viel trainieren, wir können viele Bibelschulen besuchen, wir können viele Bücher lesen. Aber letztlich bleiben wir doch immer die wir sind. Und was immer in dir hinein, was immer du in deinem Herzen hegst, wird seinen Weg nach draußen finden. Und es wird seinen Weg nach draußen finden, ob du glaubst, du seist etwas Besonderes, etwas Gutes. Und Gott hätte keine bessere Wahl treffen können, als dich zu nehmen, um andere zu missionieren. Oder ob du wie Paulus glaubst, ich bin der größte Sünder, aber mir ist Erbarmung widerfahren. Das nimmt uns alle Forschheit und macht uns bescheiden. Denn wenn wir wissen, dass wir selber Erbarmen erfahren haben, dann ist es uns eine Freude, dieses Erbarmen auch in anderen Herzen zu sehen. Amen. Der Hermann hat mich noch zwei Verse hingewiesen, die wir zum Abschluss lesen wollen und dann Gebetsgemeinschaft halten wollen. Der Prophet Joel schreibt im zweiten Kapitel in den Versen 12 und 13, Doch auch jetzt noch, spricht der Herr, bekehret euch zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Zerreißet eure Herzen und nicht eure Kleider und bekehret euch zu dem Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte und es gereut ihm bald die Strafe. Es gibt keine größere Gnade, als sich zu sehen, wie man ist und trotzdem nicht in Verzweiflung zu versinken. In der Pilgerreise von Banyan gibt es den Sumpf der Verzagtheit. Gottes Wort hat mächtige Verse, mächtige Pfeiler aufgerichtet, die uns aus der Verzagtheit zur Hoffnung hinführen sollen. Denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte. Was wir nötig haben für unsere Herzen, ist die Allmacht Gottes. Dass unser Mund gestopft werde und dass wir zu ihm kommen. Und ich möchte dazu aufrufen, geh zu deinem Heiland, wende dich an ihn. Er hat noch keinen fortgeschickt. Kommt her, die ihr mühselig und beladen seid, und lasst euch erquicken. Unser Leben ist so ernst. Wir haben im letzten Jahr meine Mutter aus dem Norden in den Süden geholt, weil sie nicht mehr alleine sein konnte, denn in einem Altenheim, sie war sehr pflegebedürftig. Wir wussten nicht, wie lange sie noch leben würde. Sie brach sich dann nach wenigen Wochen einen Arm und verbrachte die meiste Zeit dann noch im Krankenhaus. Es war dreimal im vergangenen Jahr, dass sie dem Tode so nah dran war, dass wir gesagt haben, jetzt ist es soweit. Und jedes Mal hat sie sich aufgerappelt. Und jedes Mal war es wieder vorbei. Wir waren dann im September noch im Urlaub, kamen zurück und es ging ihr vergleichsweise gut. Ich erinnere mich noch im September, ich war eingeladen zu einer Gemeindegründungsfeier in Norddeutschland, neben so Mitteldeutschland im Norden. Wollte dorthin, bekam einen Anruf, ihre Mutter ist gestorben. Zwei Tage vorher hatte ich sie noch besucht, mit ihr im Psalm gelesen und gebetet. Und das war vollkommen überraschend, wohl wissend, dass sie so krank war. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Ich habe meine Mutter in den letzten 4 Jahren x-mal am Tode gesehen. Aber es ist gesetzt. Wir können leben, als wenn es die Ewigkeit nicht gäbe. Und wir können leben in dem Bewusstsein, dass Gott Herr über Zeit und Ewigkeit ist. Es ist auch für dich gesetzt, einmal zu sterben und dann deinem Schöpfer gegenüberzutreten. Warum nicht heute schon? Warum trittst du ihm heute nicht gegenüber und sagst, ja, er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte. Und darauf will ich vertrauen.